Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zur zweiten Episode dieses Podcasts. In dieser Folge wird es um Themen gehen, die sich in der Schnittmenge zwischen Kognitions- und Sozialpsychologie befinden. Wir werden sehen, was unter sozialer Kognition zu verstehen ist und die Verwendung von Heuristiken zur Entscheidungsfindung, Lagebeurteilung und Problemlösung von Menschen näher beleuchten. Der US-amerikanische Schriftsteller Philip Roth schrieb einmal: Nun, was sollen wir nur tun mit diesen schrecklich wichtigen Angelegenheiten anderer Leute? So wichtig scheint es für uns zu sein, uns zu erschließen, was in anderen Menschen vorgeht. Was passiert beispielsweise mit anderen Menschen, wenn sie über andere nachdenken oder neue Leute kennenlernen? Und welche unsichtbaren Ziele mögen sie verfolgen? Die Antworten auf diese Fragen zu finden, ist für uns Menschen extrem spannend. Aber warum eigentlich? Wir scheinen diese Informationen zu benötigen, um so durch unsere soziale Umwelt zu navigieren. Damit wir uns auch erfolgreich durch unsere soziale Umwelt bewegen können, brauchen wir die Fähigkeit, Information intelligent zu verarbeiten. Wir müssen die Informationen sammeln, die bestenfalls zu unseren Zielen passen und sie entsprechend auswählen, speichern und wieder abrufen. Die Kognitionspsychologie interessiert sich genau für diese mentalen Prozesse und möchte einerseits erhellen, wie Menschen diese im Allgemeinen anwenden. Sie erforscht zum Beispiel, wie Menschen lernen und komplexe Probleme lösen. Hierzu wendet sie sich zum Teil auch Bereichen zu, die nicht nur mit dem Menschen zu tun haben, sondern auch mit der Erforschung künstlicher Intelligenzen oder Interaktionsmustern von Individuen und Schwärmen im Tierreich. Andererseits möchte sie aber auch verstehen, wie soziale Kognition funktioniert, und findet hier die Schnittstelle zur Sozialpsychologie. Im Rahmen dieses Podcasts wenden wir uns genau dieser Schnittstelle zu. Dabei fokussieren wir uns auf die automatischen Prozesse der Informationsverarbeitung, also jene Prozesse, die in der Regel unbewusst ablaufen und daher nicht kontrollierbar sind. Unbewusste Gedächtnisinhalte befinden sich zum Beispiel in unserem impliziten Gedächtnis. In unserem impliziten Gedächtnis werden Assoziationsbündel geformt. Diese werden durch bestimmte Auslöser aktiviert und abgerufen. Diese Assoziationsbündel werden in der Kognitionspsychologie als Schemata bezeichnet. Werden Schemata aktiviert, so geschieht das völlig automatisch. Vorteil ist bei diesem automatischen Abruf, dass wir schnell neue Informationen organisieren und interpretieren können. Leerstellen in unserer Erfahrung können wir einfach mit dem Schema auffüllen. Wenn wir beispielsweise noch keine Erfahrung in einem bestimmten Restaurant gemacht haben, so kennen wir aber prinzipiell das Schema und die dazugehörigen Abläufe. Auf diese Weise sind wir schnell handlungsfähig, können die Mehrdeutigkeiten aus einer Situation heraus extrahieren und kommen schnell zu Urteilen. Durch die Anwendung von Schemata werden Informationen gefiltert. Das hat den Vorteil, dass sich die Informationsflut reduziert. Natürlich sind mit der Anwendung von Schemata nicht nur positive Aspekte verknüpft. Schemata sind chronisch verfügbar, das heißt, werden sie erst einmal durch einen bestimmten Auslöser aktiviert, bestimmen sie, was wir wahrnehmen und erinnern. Dadurch öffnet sich die Tür für Vorurteile und selbsterfüllende Prophezeiungen. Zu den automatischen Prozessen unserer Informationsverarbeitung gehören auch sogenannte Heuristiken. Heuristiken sind, simpel gesagt, Daumenregeln zur Vereinfachung komplexer alltäglicher Urteile. Heuristiken werden zum Beispiel angewendet, wenn Entscheidungen nicht so wichtig sind oder wenn wir unter Zeitdruck stehen. Unter bestimmten Bedingungen können uns Heuristiken dabei unterstützen, völlig neuartige Situationen zu meistern. Steige ich beispielsweise in einer völlig fremden Stadt aus der U-Bahn aus, so kann ich in die Richtung laufen, in die alle anderen laufen, um den Ausgang zu finden. Oft wird dieses Vorgehen auch zu einer guten Lösung führen. Ein weiteres Beispiel, wie wir von Heuristiken unter weitestgehend stabilen Rahmenbedingungen profitieren können, lässt sich anhand der Blickheuristik oder auch Gaze-Heuristik genannt erklären. Nehmen wir an, Sie wollen das Pritschen und Baggern mit einem Volleyball trainieren und Ihr Übungspartner passt Ihnen einen Ball im hohen Bogen zu. Wie können Sie sicherstellen, dass Sie diesen Ball kriegen und zwar ohne seine Flugkurve vorher anhand komplexer mathematischer Berechnungen zu bestimmen? Einfach. Sie wenden die Gaze-Heuristik an. Anstatt Geschwindigkeit, Winkel, Luftwiderstand, Windrichtung und Spin zu berechnen, können Sie schlicht den Blickwinkel zum Ball auf etwa 45 Grad konstant halten. Weicht Ihre Position von diesem Winkel ab, so müssen Sie lediglich Ihre Laufgeschwindigkeit anpassen. Der Pilot Sullenberger rettete übrigens durch die Anwendung dieser Gaze-Heuristik 154 Passagieren das Leben. Er konnte nach Ausfall seiner Triebwerke mit dieser Heuristik abschätzen, dass der nächstgelegene Flughafen auf keinen Fall mehr zu erreichen sein würde und führte eine Notlandung auf dem Hudson River durch. Es gibt drei Heuristiken, die durch die Arbeiten von Amos Tversky und Daniel Kahneman populär geworden sind. Es handelt sich dabei um die Repräsentationsheuristik, die Verfügbarkeitsheuristik und die Ankerheuristik. Diese drei Heuristiken wollen wir im Folgenden kurz beschreiben und diskutieren, welche Möglichkeiten wir haben, damit sie nicht zu leicht zu Fehlurteilen führen. Die Repräsentativitätsheuristik ist eine mentale Abkürzung, die es uns erlaubt zu bestimmen, wie typisch ein Exemplar für seine Kategorie ist. Wir können also bestimmen, wie typisch ein Element für seine Kategorie, eine Handlung für eine Person oder eine Stichprobe für die Grundgesamtheit ist. Allerdings kann die Repräsentativitätsheuristik unter bestimmten Bedingungen zu systematischen Fehlern führen. In diesem Falle liegt ein sogenannter Bias vor, der dafür Sorge trägt, dass wir konsistent daneben liegen. Welche Beispiele lassen sich hierfür finden? Im Fall der Repräsentativitätsheuristik kann es zum Beispiel dazu kommen, dass wir Basisraten missachten, also dass wir die Grundwahrscheinlichkeiten in Berechnungen einfach nicht mit einbeziehen. Ein weiteres Beispiel ist die sogenannte Konjunktionstäuschung. In einem prominenten Beispiel hierzu wird eine Frau mit dem Namen Linda beschrieben, und offensichtlich wird durch diese Beschreibung ein Vorurteil geweckt. Sollen Menschen nämlich bestimmen, ob Linda A. eine Bankangestellte ist oder B. eine Bankangestellte ist und in der Frauenbewegung aktiv, so wählen viele erstaunlicherweise Antwort B. Aber natürlich kann die Wahrscheinlichkeit für ein verknüpftes Ereignis nicht größer sein als die Wahrscheinlichkeit der jeweils einzelnen Ereignisse, denn ein verknüpftes Ereignis stellt ja lediglich die Schnittmenge dar. Was aber kann ich jetzt tun, um mich gegen den Einfluss der Repräsentativitätsheuristik zu wehren? Zum einen kann ich lernen, meine Aufmerksamkeit zu trainieren, zum anderen kann ich dafür sorgen, fassbare Konzepte zu nutzen. Relative Häufigkeiten können wir besser verarbeiten als Prozentangaben. Sie lassen möglicherweise die Anwendbarkeit der logischen Regel offensichtlicher werden. Wahrscheinlichkeiten sollten wir in Häufigkeiten übersetzen. Unsere Informationsverarbeitung hat sich an die Verarbeitung von Häufigkeiten, nicht jedoch an die Verarbeitung von Wahrscheinlichkeiten angepasst. Eine weitere Heuristik ist die sogenannte Verfügbarkeitsheuristik. Die Idee dahinter ist schnell erklärt. Menschen basieren ihre Entscheidungen und Urteile darauf, wie leicht Ihnen die Information in den Sinn kommt. Das ist natürlich besonders interessant, wenn wir eben nicht wissen, wie die tatsächliche Antwort aussieht. Kennen Sie zum Beispiel die aktuelle Scheidungsrate in Deutschland? Wenn Sie es nicht wissen, dann werden Sie überlegen, wen kenne ich denn in meinem Umfeld, der gerade geschieden ist? Und wen kenne ich, der noch in einer glücklichen Ehe ist? Je nachdem, wie Ihr Ergebnis ausfällt, werden Sie Ihr Urteil entsprechend diesbezüglich abgeben. Je lebhafter eine Information ist oder desto häufiger Sie von einer Sache schon gehört haben, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass Ihnen diese Information dann in den Sinn kommt. Es gibt einige Dinge, die Sie tun können, um die Fehler zu minimieren, die im Zusammenhang mit der Verfügbarkeitsheuristik stehen. Zum einen können Sie zusehen, dass Sie eine systematische und kontrollierte Informationsverarbeitung fördern. Gibt es Dinge, die Sie eventuell noch nachschlagen können, googeln oder in irgendeiner Weise anders noch verifizieren können? Darüber hinaus können Sie sich verdeutlichen, wie irrelevant die Leichtigkeitsempfindung für Ihr aktuelles Urteil ist. Die letzte Heuristik für heute ist die sogenannte Ankerheuristik. Sie besagt im Kern, dass Zahlen, mit denen wir konfrontiert werden, unsere absoluten Schätzungen beeinflussen. Das funktioniert sogar dann, wenn diese Zahlen völlig zufällig erzeugt wurden. Der israelisch-amerikanische Verhaltensökonom Dan Ariely ließ Studierende zum Beispiel auf einem Blatt Papier Gebote für Auktionsobjekte abgeben. Zuerst sollten diese aber oben auf dem Blatt Papier die letzten beiden Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer notieren. Selbstverständlich gingen die Studierenden davon aus, dass die Ziffern der Sozialversicherung nichts mit ihren Auktionsgeboten zu tun hätten. Und doch gab es einen Zusammenhang, denn die Studierenden mit den höchsten Zufallsziffern am Ende gaben auch die höchsten Gebote ab. Sie können sich jetzt vielleicht vorstellen, welche immensen Auswirkungen ein solcher Ankereffekt haben kann, zum Beispiel bei Gerichtsurteilen oder Preisschätzungen oder auch in Verhandlungen. Es ist unglaublich schwer, sich gegen diesen Ankereffekt zu wehren. Es gibt sogar Untersuchungen, in denen man die Teilnehmenden dazu bringen wollte, den Ankereffekt durch eine erhöhte Motivation auszuhebeln. Hierzu bot man den Teilnehmenden finanzielle Anreize. Das Ergebnis? Auch mit erhöhter Motivation lässt sich der Ankereffekt nicht aushebeln. Das Einzige, was übrig bleibt, ist, nach gezielten Informationen zu suchen, die dem Anker widersprechen. Diese Episode neigt sich dem Ende zu. Lassen Sie mich in Ihrem Feedback wissen, wie es Ihnen gefallen hat und ob Sie sich auch für ein populärwissenschaftliches Format interessieren, das psychologische Themen mit Veränderungsprozessen verknüpft. Bis dahin!